Willkommen bei «Geschichten aus Aarau».
Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte. Willkommen, liebe HörerInnen, im Februar bei «Geschichten aus Aarau». Manuel, du bist natürlich auch wieder da.
Ganz genau.
Hast Geschichten oder eine Geschichte vorbereitet für die heutige Folge. Du hast es in der letzten Folge schon ein bisschen angetönt, dass wir uns zeitlich anschliessen an die letzte Folge von mir zu 1798 und dass diverse Personen, die ich dort erwähnt habe, möglicherweise auch das mal eine Rolle spielen werden. Ich hoffe, dass wir natürlich da etwas verknüpfen können, aber du jetzt nicht gerade repetierst, was ich erzählt habe. Darum wirst du mir vielleicht schon ein paar erste Hinweise geben können, auf was ich mich da einstellen heute.
Genau, wir fangen einfach gerade an mit dem Thema. Und du hast in der letzten Folge, wie gesagt, viele Protagonisten aus Aarau erwähnt. Und viele von denen sind in der Textilverarbeitung tätig gewesen. Beispielsweise hast du auch vom Johann Rudolf Meyer erzählt, der in Aarau während der Revolutionszeit politisch aktiv war, wo aber ja auch in den Gedächtnis der AarauerInnen geblieben ist, weil er ein sehr erfolgreicher Seidenfabrikant war. Heute geht es nicht um Johann Rudolf Meyer, sondern es geht unter anderem um einen anderen Namen, nämlich um die Familie Oberkampf. Jetzt ist meine Frage, hast du schon mal etwas gehört von dem Namen Oberkampf?
Ich habe noch nie etwas gehört, ja. Sonst hättest du mir wahrscheinlich die Frage nicht gestellt. Oder ich nehme nicht an, dass du damit gerechnet hast.
Ja genau, also wenn du jetzt den Namen schon mega gut kennt hättest, hättest du mir jetzt gerade ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das habe ich gedacht, dass du noch nie von dem etwas gehört hast, wie wahrscheinlich viele, die zuhören, nicht. Im 18. Jahrhundert, also in der Zeit, wo wir auch in unserer letzten Folge schon befunden haben, ist der Name aber sehr bekannt gewesen. Und zwar ist der Philipp Jakob Oberkampf in Aarau war zu dieser Zeit und hat eine sogenannte ADN-Druckerei geführt. Wieso er bekannt wurde ist, beziehungsweise sein Name bekannt wurde ist, das hören wir in dieser Folge. Du hast jetzt schon mich ein bisschen fragend angeschaut, als ich ADN gesagt habe. Vielleicht muss ich den Begriff kurz erklären. Das sind bemalte oder bedruckte Tücher aus Baumwolle.
Ich habe nicht gehäuselt geschaut, weil ich nicht weiss, was ADN ist. Ich bin sehr froh, erklärst du es natürlich auch für unsere HörerInnen. Aber weil ich jetzt noch mich ein bisschen frage, wird es eine Geschichte um eine Familie, um eine Person oder redest du über Textilindustrie und die ADN-Druckerei in dieser Zeit?
Mhm. Es geht in der heutigen Folge um ADN oder um den Anfang der Baumwollindustrie in Aarau. Zu dem grossen Wort Industrialisierung werden wir auch ein paar Thesen miteinander besprechen. Und wie du wirst sehen, wird die Baumwollindustrie eine sehr grosse Rolle spielen in dieser Diskussion um die Industrialisierung in Aarau.
Super. Ich tue mich in dem Fall schnell geistig sammeln, dass ich gewappnet bin gegen deine These.
Ja, Baumwolle. Die ist in der Geschichtswissenschaft immer wieder mit der industriellen Revolution in Verbindung gebracht worden. Der sehr bekannte Historiker Eric Hobsbawm hat 1968 zum Beispiel geschrieben: Whoever says cotton says the industry revolution. Baumwolle selber ist dabei als revolutionäre Ware angeschaut worden, weil sie in Europa innerst sehr kurzer Zeit angeblich grosse Popularität erhalten hätte. Außerdem sieht Baumwolle auch als eine der ersten Waren in sättigen Massen produziert worden, dass sie zur industriellen Revolution in Europa geführt hätte. Du merkst jetzt, ich rede im Konjunktiv. Es geht mir vor allem so um die Bezeichnung von Baumwolle als revolutionäre Ware. Das ist eine Behauptung, die wir im Verlauf des Podcasts noch werden in Frage stellen. Das ist eigentlich schon so ein bisschen unsere erste These. Eine andere These, die wir heute werden besprechen, die bezieht sich nicht nur auf Baumwolle als Ware, sondern auf die Baumwollindustrie in der Schweiz. Die ist nämlich auch in der Geschichtswissenschaft relativ kontrovers diskutiert und erforscht worden.
Ich würde jetzt sagen, rein so in der Wahrnehmung, wenn wir es jetzt auf Aarau beziehen, passt das aber schon auch sehr gut mit dem, was du gesagt hast, so Innovation, technischer Fortschritt, Unternehmergeist wird ja in Aarau schon auch so ein bisschen im Gedächtnis behalten, eben wie du die Familie Meier genannt hast, oder wo da mit der Meierstollen Wasser abgrabt, um da ihre Maschinen betreiben für die Textilindustrie und so. Mhm. Ich finde, das passt da sehr gut. So kenne ich es auch mal bisher, oder hört man es in Aarau sehr gut.
Aha. Ja, ich stimme dir da zu. Wir werden sicher am Schluss nochmal auf das zurückkommen, was du jetzt gesagt hast, um die Diskussion in der Geschichtswissenschaft noch ein bisschen besser zu verstehen. Schauen wir uns die These in Bezug auf die Schweizer Textilindustrie an. Nicht nur die grossen Königreiche, wie zum Beispiel England oder Frankreich, haben nämlich im 18. Jahrhundert einen starken Produktionszuwachs in der Baumwollindustrie erlebt. Auch die Schweiz hat sehr stark von der Baumwollverarbeitung profitiert in dieser Zeit. Der Schweizer Historiker, der Albert Danner, der schreibt sogar davon, dass am Ende des 18. Jahrhunderts die Schweiz hinter Lancashire am meisten Baumwolle in Europa verarbeitet hat. Zum Vergleich, dass man das so ein bisschen einordnen kann, Frankreich hat zu dieser Zeit, also Ende des 18. Jahrhunderts, jährlich etwa 800 Stück Indienne produziert, also eben die Baumwolltücher. England etwa 385'000 Stück. Und alleine Bern, also der Bern als Stadtstaat, wo Aarau früher auch dazu gehört hat, hätte den 1780er Jahren jährlich etwa 130'000 Indien produziert.
Und das zeigt, oder würde ich jetzt vermuten, dass das vor allem auch für den Export ist. Also Bern produziert nicht einfach nur für die Bevölkerung da oder von Aarau, sondern das wird wieder verkauft ins Ausland.
Genau, also das ist fast ausschließlich für Export produziert worden. Und eben die 130'000 Indien, wenn man das sich vor Augen führt, ist etwa ein Drittel von der gesamten englischen Produktion, von der jährlichen Produktion von England gewesen. Also das ist extrem viel, wenn man denkt, wie, was für einen kleinen Ort die Eidgenossenschaft in den Alpen eingenommen hat zu dieser Zeit.
Und England ja als Mutterland von der Industrialisierung gern bezeichnet wird.
Unter anderem hat diese Produktion dazu geführt, dass die Schweiz am Anfang des 19. Jahrhunderts eines der industrialisiertesten Gebiete war von Europa. Jetzt kommen wir ein bisschen näher in Richtung zweite These, die wir heute noch werden ansprechen. Der Prozess der industriellen Revolution wird in der Geschichtswissenschaft oft auch so als europäisches Wirtschaftswunder bezeichnet. Ein ebenfalls sehr bekannter Historiker und Sinologe, der Kenneth Pomerantz, der hat Ende vom 20. Jahrhunderts den Begriff Great Divergence prägt. Also der bezeichnet das European Miracle, also eben das plötzliche Wirtschaftswachstum im 18. Jahrhundert in Europa, wo vor allem im Vergleich zu Asien in diesen wenigen Jahrzehnten einen sehr, sehr starken Schub bekommen hat und eigentlich die Industrie oder die Produktion, vor allem die Textilproduktion in Asien, in Schatten gestellt hat. Und in dieser Diskussion ist eben sehr oft die technische Innovation angebracht worden und hat die in erster Linie verantwortlich gemacht für den plötzlichen Unterschied in der Produktion.
Also so ein bisschen auch ein bisschen ein diskussionswürdiges und schwieriges Konzept, dass eigentlich die Europäer einfach so innovative Geister sind und darum das da hervorgebracht haben. Mhm. Wo man dann natürlich zuordnen dazu, dass das mit der Aufklärung zu tun hat, wo man sich da von Altlasten, Aberglauben befreit. Aber ich bin mir sicher, dass du nicht an die wahrscheinlich und an die mittlerweile, glaube ich, ein bisschen veralteten Ansichten anknüpfen wirst, sondern etwas anderes verantwortlich machen wirst dafür.
Ja, also du sagst jetzt veraltete Ansicht. Erst kürzlich hat Markus Somm das Buch veröffentlicht beispielsweise, wo er den Einfluss von der Baumwollindustrie in der Schweiz bespricht. Und er behauptet dort zum Beispiel, dass der Erfolg von der Schweizer Baumwollindustrie in erster Linie auf der Pionierrolle von Schweizer Unternehmern basiert, wo mit ihrer Gerissenheit und ihrem wirtschaftlichen Kalkül die Voraussetzung für die prosperierende Wirtschaft, wie sie dann im 19. und 20. Jahrhundert entstanden ist, verantwortlich macht.
Das passt ja zu dem, was wir von Aarau kennen, dass da eben die Unternehmer Meier zum Beispiel oder Hunziker auch da halt eben mit ihrem Innovationsgeist da die Fabriken aufziehen.
Genau, ja. Also er geht sogar noch einen Schritt weiter und nennt die Pionierarbeit in seinem Buch auch als, Zitat, Wunder des Kapitalismus. Mhm. Also eben wieder das European Miracle, also der Begriff, der Wunderbegriff wird dort auch wieder aufgenommen. Du hast schon angesprochen, ich möchte transparent bleiben und muss sagen, dass ich politisch überhaupt nicht auf dieser Linie bin, auch nicht auf der Linie von Markus Somm. Mit seiner Argumentation steht Markus Somm aber heute immer noch nicht allein. Also die These wird in der Geschichtswissenschaft immer noch diskutiert. Ja,
genau.
Also wir haben jetzt die zwei Thesen. Erstens, Baumwolle war eine revolutionäre Ware, wo die industrielle Revolution eingeleitet hat. Und die zweite These ist, dass in erster Instanz für die Industrialisierung in Europa und in der Schweiz und aber auch in Aarau die technische Innovation verantwortlich war.
Von diesen Geistern, von diesen Männern.
Genau. Wenn ich sage Baumwollindustrie oder den Anfang der Baumwollindustrie, dann meine ich immer auch die ADN-Industrie. Ich habe vorher kurz in einem Satz erklärt, was ADN sind. Ich wiederhole es nochmal, es sind Tücher aus Baumwolle, die mit verschiedenen natürlichen Farbstoffen bedruckt oder bemalt sind. Zum Verstehen, was ich nachher erkläre, müssen wir aber die Adien noch ein bisschen neuer umschreiben. Übrigens, je nach Region hat es auch andere Bezeichnungen für den Stoff gegeben, wie zum Beispiel Cotton, Calico im englischen Raum zum Beispiel oder Chintz. Es bezeichnen alle nicht genau das Gleiche, aber werden oft so ein bisschen als Überbegriff von ADN bzw. bedruckten Baumwolltüchern verwendet. Der Name ADN ist vor allem in Mitteleuropa verwendet worden und kommt davon, dass die Tücher ursprünglich aus Indien stammen. Original in Indien produzierte Stoffe sind aber nicht bedruckt worden, sondern bemalt. Die Farbe ist bei diesem Prozess nicht direkt auf den Stoff einfach mit einem Pinsel aufgemalt worden, sondern mit verschiedenen Chemikalien aufgetragen. Also die Chemikalien sind zuerst aufgetragen worden und dann in einem mehrstufigen Färbungsprozess mit natürlichen Färbemitteln bemustert worden. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Reservedruckverfahren. Ich weiss nicht, ob der Batik etwas sagt, so die Hippie-Shirts mit der Schnür. Das ist ein bisschen ein ähnlicher Prozess, aber viel, viel, viel aufwendiger und komplizierter.
Wo man einfach Farbschicht für Farbschicht anbringt, mit Hilfe dieser Chemikalien.
Wichtig an dieser Stelle zu erwähnen ist, dass es wirklich ein sehr aufwendiger Prozess ist, der in Indien über Jahrhunderte perfektioniert worden ist, wenn nicht über Jahrtausende. Und das Muster und die Farbe des Stoffs haben auch die Färber innen immer an die Region angepasst, wo die Stoffe als Tauschware versendet worden sind. Also nach Europa, nach Ostasien, in Nahosten und so weiter.
Also haben sich eigentlich an ihren Märkten orientiert.
Ganz genau. Und der Handel um Indien ist dort auch kennzeichnend gewesen, dass jede Region für eine bestimmte Ware bekannt gewesen ist. Also gerade in Westindien hat man die Tücher dann verwendet, um eben an die Ware zu kommen, die in den anderen Regionen populär gewesen ist. In Europa sind Adien vor allem als Kleidung verwendet worden, aber auch als häusliche Innenausstattung, also für Möbel wie Sessel, Himmelbett und so weiter. Ja, jetzt im landwirtschaftlich geprägten Aargau sprießen die ADN-Manufakturen am Anfang des 18. Jahrhunderts. Die erste Firma im bernischen Aargau war noch in der Stadt Bern, von der Firma Köpfer 1706. Das ist übrigens eine der allerersten ADN-Druckereien in der Eidgenossenschaft gewesen. Nachher ist die ADN-Industrie recht schnell in Unterargau gelangt. Da ist beispielsweise die Firma Hühnerwadel in Lenzburg zu nennen, 1732 ist die gegründet worden. Das ist eine Familie, die aus Schaffhausen stammt. Und aus dieser Firma ist dann eine der grössten Spinnereien und Webereien namens Hühnerwadel und Company in Niederlands entstanden. Dann haben wir 1775 die Firma Laue und Company in Wildeck. Die ist vom späteren Landamme von der Helvetischen Republik, im Johann Rudolf Dolder, gegründet worden und dann von der Laue übernommen. Den Namen Dolder haben wir auch schon angetroffen in unserem Podcast.
Sein Wohnhaus kann man heute, glaube ich, auch noch sehen. Das ist gerade an der Abzweigung auf Möriken. Mhm. Wenn man von Wildegg Richtung Möriken beim Kreisel fährt, steht das, glaube ich, immer noch.
Mhm. Ja, es gibt auch Fotos aus neueren Jahrzehnten von diesen alten Fabrikhäusern. Ich weiß gar nicht, wie viele von denen noch stehen. Wir haben die Brüder Brütel in Zofingen 1721. Die sind nachher ungefähr 1740 nach Schafissen gezügelt. Dann haben wir, jetzt kommen wir auf die Aarauer Druckerei, haben wir die Hechosee. Die ist 1774 von Jakob Brechbühl zuerst im Weihergut gegründet worden und ist nachher auf Aarau gezügelt. Dann haben wir die Firma Hunziker, auch ein Name, den wir schon angetroffen haben, 1780. Die ist vom Jakob Hunziker gegründet worden. Nachher haben wir noch kleinere Fabriken wie Sachser, Beuter, Rotblätz, Widler, Lüthi, Seigneux. Also es gibt da doch einige.
Und einige Firmen. Bekannte.
Genau, ja. Genau, ja. Und dann eben die Firma Oberkampf, die 1755 in Aarau gegründet worden ist. Die ist dann später nach Ottmarsingen gezogen und später auch von der Firma Chanz und Wusche übernommen worden. Jetzt habe ich einen kleinen Sprung gemacht. Ich habe vorher so von dem Adyen-Stoff in Indien geredet und rede jetzt plötzlich über Adyen-Druckereien in Aarau. Wieso rede ich erstens mal von Druckereien und nicht von bemalten Stoff? Wir haben ja vorher gesagt, Adyen sind eigentlich ursprünglich bemalt. Und wieso eigentlich Baumwollmanufaktur und nicht irgendwie andere Textile, die längst etabliert gewesen sind im Aargau? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir nochmal einen Ausflug machen in globalen Kontext. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gemacht. Wir werden in dieser Folge immer wieder so in grösseren Kontext abschweifen und dann wieder auf Aarau zurückkommen.
Ich finde es gut, weil eben Industrialisierung, Textilindustrie, das ist, glaube ich, etwas, wo viele schon gehört haben und wo wir, glaube ich, schon ein bisschen hin und her.
Genau, Adyen, die Stoffe sind in Europa schon vor dem 18. Jahrhundert vorhanden gewesen. Die Portugiesen haben im 16. Jahrhundert den Handel mit Indien aufgenommen und haben bedruckte Baumwollstoffe in die europäische Metropole verfrachten. Zu dieser Zeit sind die Stoffe aber noch sehr teuer gewesen. Eben die ganze aufwendige Produktion, und es ist auch nicht in diesen Massen gehandelt worden, dass sich irgendwie eine Preisreduktion gelohnt hätte. In Europa haben die Stoffe bis ins 17. und 18. Jahrhundert aber immer je mehr Beliebtheit bekommen und sind durch das auch lukrativer geworden. Die Baumwollstoffe sind gegenüber den heimischen Wolle- und Leinenstoffen dünner und leichter gewesen und sind gegenüber den Seidenstoffen auch billiger gewesen. Ein weiterer Vorteil von diesen Adyen war, dass die Farbe sehr wasser- und lichtbeständig war und auch die exotisch wirkenden Blumenmuster, die die indischen Produzentinnen extra für den europäischen Markt entworfen haben zu weiterer Beliebtheit in Europa geführt. Adyen haben durch das auch einen kulturellen Wert erhalten, durch das eben angeblich exotische Muster, und haben das Modebewusstsein der Menschen auch nachhaltig geprägt. Spätestens um 1700 sind Adyen nicht nur von der Adelsschicht, sondern auch von Mitgliedern von ärmeren Bevölkerungsschichten getragen worden. Für die Beliebtheit und Rentabilität von diesen Stoffen haben vor allem die sogenannten Ostindien-Kompanie gesorgt. Alle voran war es die englische East India Company, abgekürzt EIC, die den Import von Adyen in die grossen Handelsplätze von Europa verstärkt hat und eigentlich ganz gezielt darauf hingeschaffen hat, dass Adyen in Europa in grösseren Mengen verkauft und konsumiert werden. Also es war nicht einfach ein Zufall, dass jetzt gerade Baumwolle plötzlich in so Massen konsumiert worden ist, sondern es hat eine relativ lange Vorgeschichte gegeben und dann auch die Initiative von der EIC, um den Handel im 18. Jahrhundert nochmal zu verstärken.
Und da muss man ja sagen, da, vielleicht kommst du drauf, aber die EIC ist ja nicht einfach ein Speditionsunternehmen, das die Waren von Indien auf Europa bringt, sondern die EIC ist eigentlich ein Staat fast selber gewesen. Also hat eigentlich als Handelsgesellschaft Indien regiert und mit eigener Armee administriert und so weiter. Also nicht einfach die Händler, die dort an der Küste gehen, einkaufen und das da bringen.
Das ist ein sehr wichtiger und auch entscheidender Einwand für Deutung von all diesen Vorkommnissen in diesem Jahrhundert. Die EIC ist eigentlich, oder hat von der englischen Krone das Privileg bekommen, den gesamten Handel mit Ostindien, also mit dem asiatischen Raum, abzuwickeln. Und hat im Verlauf des 17. Jahrhunderts immer mehr Privilegien bekommen. Und wie du sagst, ist eigentlich dann schon zu einer eigenen Verwaltung gewachsen. Sie haben zum Beispiel auch das Privileg bekommen, Militärgewalt zu sein und auch Krieg zu führen, was nicht so selbstverständlich ist für eine Handelskompanie. Es hat übrigens auch noch andere Ostindien-Kompanien gegeben, wie zum Beispiel die VOC, also die Vereinigte Ostindische Kompanie. Und die EIC hat sich gegen die VOC auch militärisch durchgesetzt und sich das Monopol in Indien auch übrigens gegen die lokalen Machthaber können durchsetzen.
Man muss vielleicht schnell sagen, VOC ist die niederländische Kompanie.
Genau, ja. Genau. Ja, und eben später ist die EIC durch ihre politische Vorherrschaft eigentlich die Kolonialmacht in Indien gewesen. Mhm. Jetzt, die EIC hat zwar durch den Import von Indien zu einem neuen Modebewusstsein in Europa gesorgt, der Stoff war aber vielen auch ein Dorn im Auge. Vor allem in Frankreich und auch in England haben sich Vertreter von der heimischen Wolle- und Leinenproduktion gegen den Konsum von der ausländischen Baumwollstoff gewehrt, weil sie natürlich ihren eigenen Absatz gefördert gesehen haben. Der Adel zum Beispiel wiederum hat sich darüber beklagt, dass Indien die Mode so stark verändern würde, dass die niederen Schichten, die ja auch immer mehr die Indien konsumiert haben, nicht mehr vom Adelstand zu unterscheiden sagen. Also, dass wir die Standesgrenzen sich auflösen.
Ja.
Und die Staaten oder die Regierungen von diesen Königreichen haben tatsächlich auch reagiert und haben im 18. Jahrhundert Gesetz gegen Import oder sogar auch das Tragen von Indien erlassen. Vor allem der Schmuggel von Indien hat dann aber dazu geführt, dass der Konsum trotzdem weitergegangen ist. Und ja, die gefärbten Baumwolltücher immer noch im Umlauf gewesen sind. Entscheidend ist, dass nach dem Importstopp die europäischen Textilfabrikanten plötzlich selber angefangen haben mit der Herstellung von Indien. Also sie haben Indien angefangen zu imitieren.
Ja, wo ein Geschäft ist, da musst du rein und dich breit machen, oder?
Genau, und das Modebewusstsein hat man ja auch nicht einfach können auf einen Schlag zunichte machen. Das war ja immer noch da gewesen.
Ist wie heute, oder?
Genau, die Herstellung nach indischer Art war aber viel, viel zu aufwendig am Anfang. Und das war ein viel zu komplizierter Vorgang, um das irgendwie lukrativ zu imitieren. Vor allem das Wissen über chemische Reaktionen mit natürlichen Färbemitteln hat da eine Rolle gespielt. Also Reaktionen mit Metall und Metallsalzen. Also es war wirklich nicht so einfach gewesen. Und das Allerentscheidendste war, dass in Europa einfach die Arbeitskräfte viel, viel zu teuer waren für so ein aufwendiges Produkt. Jetzt, um die Produktion können vereinfachen in Europa, sind die Stoffe darum meistens nicht gemalt worden oder eben nicht in dem Reservedruckverfahren hergestellt worden, sondern mit Druck. Also mit Holz und später Kupferplatten sind die bedruckt worden. Vielleicht kennst du so das Herdöpfeldrucken aus der Schule. Das ist eigentlich genau die gleiche, der gleiche Mechanismus. Mhm. Ja, und mit all dem, was ich jetzt gesagt habe, ist es vielleicht jetzt ein bisschen verständlicher, wieso plötzlich in der Schweiz und in Aarau so Druckereien entstanden sind. Und wir kommen jetzt wieder zurück in Aargau und spezifisch auf die Firma, die ich am Anfang erwähnt habe, die Firma Oberkampf, die eben im 18. Jahrhundert sich in Aarau angesiedelt hat.
Das heisst, wo die entstehen, haben wir eigentlich schon ja, fast 100 Jahre oder ein halbes Jahrhundert technischer Innovation und Versuche, die Indienstoffe, die man aus dem kolonialen Zusammenhang kennt hat und dort auch hergeholt hat, zu imitieren, versucht hat, das ist eigentlich jetzt im vollen Gang.
Genau. Man könnte meinen, es wäre ein revolutionärer Vorgang, weil ja die Fabriken plötzlich wie so aus dem Nichts kommen. Aber all das, was ich jetzt gesagt habe, ist wichtig und muss man auch immer im Hinterkopf behalten, um den Vorgang zu verstehen.
Ja, das ist ja das, was ich am Anfang ein bisschen probiert habe, irgendwie darauf hinzukommen, dass eigentlich der koloniale Kontext von dieser ganzen Baumwollindustrie und technischen Entwicklungen, dass der gefehlt hat. wenn du am Anfang die beiden Thesen genannt hast, von wegen die Baumwolle ist der Auslöser für die Industrialisierung als gut und es sind die innovativen Geister bei uns, dass man eigentlich muss sagen, eben, das hast du jetzt auch schön gezeigt, dass eigentlich die Kolonien dahinter und der Kolonialhandel und der Kolonialismus ein weiteres wichtiges Standbein ist.
Genau, und was, also das ist mega ein wichtiger Einwand. Und was man beim Kolonialismus auch noch muss verstehen, ist, dass es ja nicht nur um die militärischen Unterfangen gegangen ist, nicht nur um die Ausbeutung der Märkte, sondern auch um die konstante Informationsaneignung und Wissensaneignung.
Und dass es nicht nur einseitig ist, wie man es gerne meint, dass die Europäer dort an sind und dort ihre Kultur verbreitet haben, sondern dass es eben gegenseitig ist, wie man jetzt hier sieht. Also, dass man eigentlich da probiert, etwas, was in Indien kostbar und von dort nachgefragt worden ist, da zu imitieren.
Genau, die Gegenseitigkeit ist vielleicht auch noch ein bisschen stärker oder noch ein bisschen einfacher zu verstehen, wenn man die Vorgänge genauer anschaut, wie eben die Imitation stattgefunden hat. Das können wir jetzt zum Beispiel an dem Beispiel von der Familie Oberkampf in Aarau recht gut nachziehen.
Ja, ich bin gespannt.
Die Familie Oberkampf ist, wie ich am Anfang schon angetönt habe, nicht die erste Familie gewesen, die in Bern, also im Stadtstaat Bern, eine Druckerei gegründet hat. Die erste nachgewiesene Adiendruckerei im Herrschaftsgebiet von Bern ist 1706 in der Stadt Bern durch den einheimischen Hieronymus Küpfer gegründet worden. Der Johann Friedrich Küpfer hat dann die Firma von seinem Vater übernommen und ist auch relativ erfolgreich gewesen, hat aber müssen während innenpolitischer Unruhe in Bern die Stadt verlassen, weil er das Bürgerrecht aufgrund von einer Verschwörung verloren hat. Und er ist nach Lörrach gereist, wo er in eine Firma von einem gewissen Philipp Jakob Oberkampf gekommen ist. Der Oberkampf war aus einer protestantischen Familie aus Württemberg gewesen. Vor dem Versuch, in Lörrach eine Adiendruckerei aufzubauen, ist der Oberkampf auf Reise gegangen, um sein Wissen zu erweitern. Wie wir vorher schon gesagt haben, Wissen war sehr, sehr kostbare Ware für die Produktion von Adien. Er ist dabei unter anderem nach Basel gelangt, wo er bei der Firma Rhiner eingestellt wurde. Die Rhiner hatten eine ADN-Manufaktur und hatten ihrerseits beste Verbindungen mit Amsterdam und haben dort ihr Wissen für die ADN-Produktion erworben. Durch das Wissen sind die Rhiner die ersten europäischen Färber geworden, oder eine der ersten, wo der chemisch sehr komplizierte Vorgang von der Färbung von Blau auf weißem Grund haben können ausführen. Also es war eben einer von diesen Schritten, um immer näher ans Original Adien hinzukommen. Nach seiner Ausbildung vom Oberkampf ist er eben auf Lörrach gegangen, hat die Firma gegründet und ist aber überhaupt nicht erfolgreich gewesen mit der, weil er zu wenig Kapital hatte. Und eben der Küpfer, der von Bern gekommen ist, hat die Firma dann übernommen und den Oberkampf sozusagen rausgerührt.
Also der Oberkampf war eigentlich der Brain, der in dem Sinne das Know-how mitgebracht hat, das er erworben hat. Und der Küpfer hat das Geld gebracht, das nötig war, um das wieder profitabel zu machen.
Beziehungsweise können wir das sogar noch weiterspinnen. Der Oberkampf war das Brain, aber die Rhiner waren ja vor ihm das Brain. Und vor den Rhiner waren die Händler von der EIC, die in Amsterdam gehandelt haben, Brains. Und vor denen waren die indischen Produzenten Brains.
Wo eigentlich das Ganze herkommt und wo man die ja immer noch probiert zu imitieren. Also man sieht eigentlich schön den Kulturtransfer, der da stattgefunden hat.
Genau. Jetzt ist der Oberkampf eben, hat Lörrach verloren und ist ausgerechnet ins Herrschaftsgebiet von Bern gekommen, wo ja der Küpfer hergekommen ist und dort die erste Adiendruckerei gegründet hat. Also es war so ein lustiger Austausch von zwei Fabrikanten. Er ist aber nicht in die Stadt Bern, sondern eben auf Aarau gekommen. Wieso auf Aarau? Weil sich in dieser Zeit im Unteraargau das eigentliche Zentrum der Adien-Manufakturen etabliert hat. Jetzt zum Beschreiben, wieso das Zentrum der Adien-Druckereien gerade im Aargau, also auch im heutigen Gebiet vom Aargau, entstanden sind, muss ich nochmal kurz ein bisschen ausholen und den Kontext von der Textilindustrie in der Schweiz erläutern. Im 17. Jahrhundert ist es, wie bereits erwähnt, in Europa zu einem Massenimport von indischen Stoffen nach Europa durch die EIC gekommen. Und wir kommen jetzt zu diesen Importstopp in Frankreich und England nochmal zu sprechen. In Frankreich ist 1686 und später in England 1721 ein Import- und Produktionsverbot von Indien eingeführt wurde, um die heimische Textilindustrie zu schützen. Mhm. Übrigens, dort vielleicht ist dir und vielen anderen ZuhörerInnen der Begriff Merkantilismus geläufig. Der Begriff bezeichnet, dass man die heimische Produktion und die heimische Bearbeitung fördert und den Import von bereits bearbeiteten Waren verhindert. Das ist eigentlich das, was in Frankreich ja erfunden worden ist, bekanntlicherweise, und aber genau in dieser Zeit mit diesen Indien praktiziert worden ist. Jetzt, wieso ist das wichtig für die Schweiz? Neben anderen Schweizer Kantonen hat Bern das Produktionsverbot in Frankreich genutzt und eigentlich genau die gegenteilige Strategie verfolgt. Sie haben die Baumwollindustrie nicht verboten, sondern gefördert. Zwar hat auch Bern 1710 ein Importverbot von Indien erlassen und durch das auch ein merkantilistisches System verfolgt. Die Stadt hat aber versucht, die lokale Indienproduktion durch staatliche Unterstützung von den Baumwollmanufakturen zu stärken. Also die Textilindustrie von Bern ist im Vergleich mit Zürich und der Ostschweiz vorher sehr schwach ausgebaut gewesen. Und Bern hat außerdem auch ist noch relativ stark von der Landwirtschaft geprägt gewesen. Und sie hat jetzt wie die Chance versucht zu packen, die Textilindustrie auf Vordermann zu bringen. Oder einmal anders sagen.
Sie haben einfach den Markt probiert zu bedienen, wo alle anderen nicht mehr bedient haben. Oder genau. Wenn sie sich geschützt haben.
Ja. Genau. Bern hat dann 1719 ein Manufakturmandat erlassen, das die Baumwollproduktion auch auf der Landschaft erlaubt hat. Das war vorher nicht ohne weiteres möglich gewesen. Viele auf dem Land haben nur schwierig von den eigenen Einkünften durch die Landwirtschaft leben und haben darum in der Heimarbeit als Spinnerinnen und Weberinnen geschafft. Also sie haben sich durch das wie einen Nebenverdienst geschaffen. Sie haben gegen Lohn Baumwolle von den Baumwollfabrikanten verarbeitet. Da kommt jetzt auch das sogenannte Verlagswesen ins Spiel, das zu dieser Zeit aufgekommen ist. Also der Verleger, der kauft Rohstoff ein, in dem Fall Baumwolle, lässt sie gegen einen Lohn verarbeiten und verkauft sie dann weiter an ProduzentInnen. Ja, und so hat Bern eigentlich aktiv zu einer blühenden Baumwolltextilindustrie in Aarau gesorgt. Vor allem Hugenotten, die aus Frankreich vertrieben worden sind, haben im Aargau Zuflucht gefunden. Viele von diesen Hugenotten waren bereits Färber in Frankreich und haben durch das zusätzliches Know-how in die Schweiz und in Aargau gebracht. Und Bern hat auch erleichterte Bedingungen geschaffen, um Leute wie zum Beispiel diesen hugenottischen Geflüchteten das Bürgerrecht zu erteilen. Auch der Oberkampf hat sowohl von diesen erleichterten Niederlassungsbedingungen wie auch von diesen erleichterten Handelsbedingungen in Bern profitiert. Zusätzlich hat er auch von dem Know-how, das in die Schweiz kam, profitiert. Er hat ja auch sein Wissen unter anderem bei den Rheiner erlernt, wo ja auch in der Schweiz die Möglichkeit gehabt haben, ihre Indien-Druckerei aufzubauen. Der Philipp Jakob Oberkampf ist dann zuerst nach Schafissen gelangt, zu einer Indien-Druckerei von der Brutelle de la Rivière.
Was auch Hugenotten gewesen sind, oder?
Genau, das sind auch Hugenotten gewesen. Also dort sieht man schon mal den ersten Profit, den der Oberkampf konnte nutzen. Die Brutels, die haben kurz vor der Gründung von ihrer Druckerei in Schafissen übrigens auch noch als Schloss Schafissen dazugekauft. Und die sind aber nicht so gut mit dem Oberkampf ausgekommen. Die haben sich nicht so gut verstanden. Wieso genau, weiss man nicht. Aber offenbar war der Philipp Jakob Oberkampf ein rechter Hitzkopf gewesen. Daraufhin ist der Oberkampf dann, hat die Firma wieder verloren und ist dann nach Aarau gezogen, wo er dann eine eigene Druckerei gegründet hat. Aber ich weiss nicht genau, wo die Druckerei war, aber wahrscheinlich irgendwo in Wassernähe, weil für die Färbung von diesen Stoff hat es sehr, sehr viel Wasser gebraucht. Also musst du dir vorstellen, die Farbe hat man immer wieder auswaschen und dann wieder neu färben und so weiter.
Also so Stadtbachnähe oder Aarenähe.
Zum
so.
Beispiel, ja. Seine Druckerei war relativ klein im Vergleich zu anderen und hat jetzt nicht die riesigen Erfolge in Aussicht gehabt. Wie fast alle Waren aus Bern hat er nach Frankreich exportiert. Übrigens, Frankreich hat mit Not einen der wichtigsten Umschlagplätze für Sklavenhandel geführt.
Und hat ja die Indienstoff ja auch als die, du hast ja vom Merkantilismus geredet, mhm, die Fertigprodukte, die man da im atlantischen Dreieckshandel nach Afrika exportiert, um dann dort wieder Sklaven einzukaufen. In dem System, mhm, gehört Indien zu einem von diesen Fertigprodukten, die die Europäer, mhm, so exportiert haben.
Genau. Es gibt da auch Forschungen dazu zu anderen ProduzentInnen-Familien in der Schweiz, wo man nachweisen kann, dass sie im Sklavenhandel tätig sind, sogar auch Kredite übernommen haben und sogar auch eigene Expeditionen übernommen haben. Jetzt beim Oberkampf kann man das nicht so direkt behaupten. Man kann aber zum Beispiel in diesen Handelsbüchern vom Kommerzienrat von Bern, also wo dort mal der Handel beaufsichtigt hat, auch nachschauen, wie die Ware, die exportiert wurde, ist, geheissen hat. Und anhand von diesen Namen kann man zum Beispiel auch nachvollziehen, wo die dann gelandet ist. Mhm. Jetzt habe ich ja gesagt, dass der Name Oberkampf im 18. Jahrhundert sehr berühmt war. Für das hat nicht der Philipp Jakob Oberkampf gesorgt, sondern erst sein Sohn, der Christoph Philipp Oberkampf. Der hat auch in der Druckerei in Aarau gearbeitet und ist dann in der Gegenwille von seinem Vater auf Reisen gegangen, um ebenfalls sein Know-how zu erweitern. Er ist zum Beispiel auf Mulhouse gegangen, wo ebenfalls ein Hotspot war vom Indien-Druck. Und ist dann zurück auf Aarau gekommen. Und zurück in Aarau ist der Christoph Philipp Oberkampf, also eben der Sohn, sehr schnell von einem Färber aus St. Gallen kontaktiert worden, wo in einer Druckerei in Frankreich angestellt war. Die Wirtschaftspolitik vom Kommerzienrat aus Bern, die hat zu einer Anhäufung von Experten im Aargau geführt. Darum sind später auch ausländische Fabrikanten auf Bern und in Aargau gekommen, um die Experten abzuwerben. Dem hat man Debouchage gesagt. Mhm. Auch Spionage war übrigens ein beliebtes Mittel gewesen. Also irgendwie vom Ausland sind Leute in Aargau und auf Aarau gekommen, um zu schauen, was für Muster werden da produziert, wie werden die produziert. Das hat ja der Oberkampf eigentlich auch gemacht, hat ja auch überall abgeschaut, wie tut man das alles produzieren.
Ja, vor allem, wenn man sieht, was das für ein Volumen ist, und wo da an Umsatz und an, ja, Produkt generiert wird, kann man sich schon vorstellen, dass da, hm, wenn man ein bisschen mehr weiss als die anderen, dass das dann lukrativ wird.
Genau. Ja, die Abwerbung hat Bern dann versucht, per Gesetz zu verhindern, 1763, aber das hat oft nicht funktioniert, weil sie haben ja auch von dieser, sie haben die Abwerbung ja auch selber betrieben und haben von dem profitiert. Der Christoph Philipp Oberkampf hat auf die Abwerbung reagiert und ist auf Paris gesiedelt, wo er dann dort durch einflussreiche Geschäftsleute an Kredit gekommen ist, zu Kapital gekommen ist und eine eigene Indien-Druckerei in Jouy, ich hoffe, ich weiß nicht, wie ich es richtig ausspreche, gegründet hat. Die Indien-Manufaktur in Jouy, die hat einen sehr, sehr erfolgreichen Absatz gehabt in ganz Europa. Seine Firma hat sogar die Französische Revolution überstanden und auch die darauffolgenden Kriege überlebt und hat noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts Bestand gehabt. Und die hat dann wirklich zu der Berühmtheit vom Namen Oberkampf in Frankreich und in ganz Europa gesorgt. Das war halt dann auch zu einer Zeit gewesen, wo das ganze Wissen sich kumuliert hat und dann zu einer Perfektion von diesen Imitaten gemündet hat. Mhm. Im Christoph Philipp, sein Vater, ist in Aarau geblieben über die ganze Zeit und hat mit dem Geld von seinem Sohn auch können sein Dasein in Aarau finanzieren. Er hat von ihm zum Beispiel den Binzenhof in Sur gekauft bekommen.
Ah ja.
Ja, also habe ich einmal in diesem Buch gelesen. Schon bin so lustig, ist ein englischer Autor und es ist noch lustig, in einer englischen Publikation die ganze Zeit von Aarau zu lesen.
So gut.
Die Christoph Philipp Oberkampf und seine Geschäftsleute sind dann auch gelegentlich nach Aarau zurückgereist und haben auch die Fabriken hier studiert, zwischendurch auch ein bisschen belächelt. weil sie ja so einen Erfolg hatten in Frankreich. Der Oberkampf ist in Frankreich auch in die Handelselite aufgestiegen und seine Fabrik hat wirklich alle anderen überflügelt. Er ist so einflussreich und mächtig geworden in Jouy, dass er schon als Autokrat dort bezeichnet worden ist. Und er ist dann an dem Ort, oder in der Region nahe Paris, 1815 gestorben. Und sein Vater, der ist bis zu seinem Lebensende in Aarau geblieben und ist auch in Aarau gestorben. Ja, damit haben beide Oberkampfs nicht mehr erlebt, wie die Baumwollindustrie in Europa ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. Wie überall in Europa haben die Adyen-Manufakturen im Aargau im 19. Jahrhundert den mechanisierten Spinnereien und Webereien gewichen, wo natürlich die ganze Produktion dann nochmal auf ein neues Level gehoben haben und durch das eine neue Phase von der Industrialisierung eingeläutet haben. Aber man muss sich auch vorstellen, dass die Produktion ja auch nur aufgrund von der Beliebtheit von der Adyen-Stoff überhaupt.
Dass eine Nachfrage generiert worden ist und nachher eben die entsprechenden Produktionsvolumen, wo dann so die globalen Handelsströme und Austausch, wie du sie geschildert hast, überhaupt ermöglicht haben oder nach sich gezogen haben.
Genau. Ja, ich habe jetzt so einen Rundumschlag gemacht. Wir haben von Indien geredet, wir haben von den Handelszentren in Amsterdam geredet und sind dann am Schluss auf Aarau gekommen. Und am Anfang habe ich ja noch die These erwähnt, die ich jetzt noch mal kurz erwähne, für die, die sie nicht mehr in Erinnerung haben. Erstens, Baumwolle war eine revolutionäre Ware, wo die Industrialisierung in den Weg geleitet hat. Und zweitens, verantwortlich für Textilindustrie und Baumwollindustrie in der Schweiz. Und auch in Aarau war eben die technische Innovation. Wir haben jetzt die These im Verlauf der Folge schon ein bisschen diskutiert, aber würdest du jetzt nach meinen Ausführungen Baumwolle immer noch als eine revolutionäre Ware anschauen?
Das ist eine gute Frage. ich habe natürlich von Anfang an, darum habe ich dort auch ein bisschen komisch gefragt, so ein bisschen auf den kolonialen Kontext gewartet, wo du jetzt ja auch in dieser globalen Perspektive, wo vielleicht Aarau einfach im Zentrum ist, jetzt aber nicht so viel Platz gehabt hat, wo du das ein bisschen aufzeigst. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo denen, die sich mit den Fragestellungen in der Geschichtswissenschaften beschäftigen, sicher bekannt sind, sonst wahrscheinlich eher weniger Leute, dass halt auch wirklich die koloniale Kontext für die Industrialisierung einen ist, wo man überhaupt nicht ausblenden darf. Und wo sicher entscheidend ist. Und ich finde, du hast das auch schön aufgezeigt, dass es eben einerseits sogar das Know-how ist, also dass das Know-how nicht irgendwie da selber nur generiert worden ist. Man hat sich gesehen, weiterentwickelt, man hat mit dem Druckverfahren Imitationsversuche gestartet, aber dass eigentlich das Ursprüngliche aus Indien gekommen ist und von den Lokalen dort produziert worden ist und über die Handelsgesellschaft, die EIC, überhaupt erst popularisiert in Europa. Und da, was du jetzt nicht erzählt hast, oder wo wir gar keine Zeit hatten, glaube dass ja Baumwolle selber, wo der Ausgangsstoff ist, da ja auch nicht von der Gisli Flue schneit oder irgendwie die Aren abschwimmt, sondern das ist ja auch ein Produkt, wo in einer Zeit, wo die Europäer Kolonien haben und die Plantagen teilweise auch mit Sklaven bewirtschaftet werden, von dort kommt. Und dann, wie du es ja auch gesagt hast, dass es Indiz dafür gibt, dass die Waren nicht einfach sind, um da ein bisschen auf den Bauernhöfen und in den bei den Landleuten zu verkaufen, sondern dass es gut ist, wo dann wieder zurück nach Frankreich und wieder teilweise bis in Kolonien den Weg finden. Also, dass man muss sagen, der globale Handel von diesen Kolonien ist auch ein wichtiger Motor für unsere Industrialisierung gewesen.
Genau, also das habe ich jetzt, bin jetzt nicht so stark auf das Thema eingegangen, weil dann könnte man eigentlich nochmal eine Folge dazu machen.
Ja,
aber zum Beispiel, der Markus Somm sagt zum Beispiel in seinem Buch, dass die Baumwolle, die aus den Kolonien gekommen sind, das war nur ein ganz kleiner Anteil gewesen. Und Baumwolle ist schon seit Jahrhunderten von der Levante, von Griechenland und so in die Schweiz importiert wurde. Und das stimmt alles auch, aber trotzdem muss man ja sagen, auch wenn es nur ein kleiner Anteil war, und es war übrigens gar nicht so ein kleiner Anteil, ist das ja trotzdem ein Teil gewesen und kann man nicht einfach verschwiegen.
Ja, ich glaube, das, was wir jetzt nicht gemacht haben und wo wir jetzt, oder ich weiß auch nicht, ich mich jetzt auch nicht kompetent genug fühle, da die Anteile, auch wenn es um die industrielle Revolution geht, zu gewichten. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man die Perspektive von wir haben da Innovationsgeist gehabt und wir haben die Industrien aufgebaut und das hat unseren Wohlstand begründet, dass man dabei nicht vergisst, von wo die Waren kommen und für was für andere Projekte das dann wieder ausgegeben worden ist. Also der Zusammenhang von der Schweiz, auch ohne Kolonien als koloniales Land, ist etwas, was ja jetzt auch in den letzten Jahrzehnten immer wichtiger und mehr in den Fokus gekommen ist, weil das, glaube ich, wirklich so ein bisschen ein blinder Fleck war, wo man eben zugunsten von dem Bild von wir haben so innovationskräftige Geister einfach ausblendet war, wo ja nicht böswillig unbedingt muss sein, aber wo wichtig ist, dass man jetzt darüber redet und das auch aufzeigen kann. Ganz unabhängig davon, ob jetzt das der wichtigste Faktor oder ein vernachlässigbarer ist. Was man aber mittlerweile merkt, ist es nicht. Also die Schweiz ist eng verknüpft gewesen, was ja deine Geschichte jetzt gezeigt hat, oder?
Ja, und das, was du ansprichst, geht ja auch eben in die These von der Innovation. Ich finde immer so ein bisschen, wenn man behauptet, dass in Europa die Innovationen zu dieser Great Divergence geführt haben, dann sagt man automatisch, wie auch das ProduzentInnen in Indien, wie jetzt ein bisschen salopp gesagt, dumm gewesen sind, um die Innovationen selber zu machen. Und man darf einfach die Bedingungen von der globalen Wirtschaft und auch den staatlichen Einfluss übrigens, wo ich ja von Frankreich, von England und von Bern, von der EIC, die darf man einfach nicht unterschätzen. Und die haben sich ja über Jahrhunderte gebildet. Und gerade zum Beispiel auch Baumwolle, wo man immer wieder sagt, dass die auch so aus dem Nichts im 18. Jahrhundert plötzlich haben die alle konsumiert. Der Konsum ist durch die EIC wie ganz gezielt über die Jahrhunderte in Europa gefördert worden. Man hat den Absatzmarkt geschaffen. Klar, ist nicht nur die EIC dafür verantwortlich gewesen, aber es ist ein sehr stetiger und langsamer Prozess gewesen. Und eben Innovation ist wie so etwas, was man plötzlich erfunden hat. Und
das haben wir ja schon bei diesen Erfindergeschichten, die wir jetzt erzählt haben, auch schon, ist ja auch schon sichtbar geworden, dass es ja nicht meistens, oder ja, ich würde jetzt mal sagen, es nie ein Kopf ist, der aus dem Nichts plötzlich geniale Eingebungen hat. Ohne jetzt aber da das Ganze das zerpflücken zu wollen und da irgendwie alles nur als falsch darzustellen, das geht mir jetzt nicht. Aber dass man ja sieht, dass die natürlich profitieren von verschiedenen Einflüssen, wo gar nicht sichtbar gewesen sind, unbedingt für sie selber. Und dass natürlich durchaus eine gewisse Innovationskraft oder auch so ein bisschen Findigkeit dazugehört. Also du hast es ja gesagt, Bern, wo erkennt, dass mit diesen Importstopp von Frankreich und England für sie jetzt eine Chance da ist, den Markt zu bedienen. Da gehört ja auch etwas dazu und ist auch eine Risikobereitschaft, wo man da eingeht, so wie du das jetzt erzählt hast. Also es ist ja nicht so, dass das allen dann in den Schoss gefallen ist oder diesen Textilunternehmer im Unteraargau, dass die da einfach zurückgelehnt sind. Die haben ja schon geschafft und haben da investiert. Aber es ist eben nicht einfach nur sie, die das bedingt haben.
Und sie sind für den globalen Markt auch nicht einfach irgendein Ort gewesen, irgendein kleiner Player, sondern, wie ich am Anfang gesagt habe, sie haben viel produziert und sind relevant gewesen für die Produktion. Ja, ich glaube, so unter dem Strich, um das zusammenzufassen, eben, ich habe jetzt also das Wort Kolonialismus nicht oder bewusst nicht oft erwähnt. Aber auch all das, was ich jetzt gesagt habe, finde ich wichtig erläutern, dass unter Kolonialismus nicht nur einfach Sklavenhandel und, also nur in Anführungszeichen Sklavenhandel und militärische Interventionen heisst, sondern auch Wissenstransfer, Ausbeutung von Wissen, Aneignung von Märkten, Aneignung von Kapital und all diese Faktoren und auch Innovation sind Voraussetzungen gewesen für die Entwicklung der Baumwollindustrie in Aarau, in der Schweiz und auch in Europa.
Das hast du sehr schön dargestellt und ich finde, das ist auch sehr gut rausgekommen. Und, finde ich jetzt gerade im Kontext von Aarau, hast du jetzt, glaube ich, auch wirklich das Bild ein bisschen erweitern können, weil ich genau diese These bisher immer ein bisschen vermisst habe. Wenn ich habe auch schon mal ein bisschen geschaut zu dem Zusammenhang, so ein bisschen Aarau im kolonialen Kontext von der globalen Wirtschaft damals. Man findet auf den ersten Blick nicht viel, wo irgendwie mal danach fragt, ja, woher kommt eigentlich Baumwolle, wo bei der Familie Hunziker, Rotplätz, Meier und so weiter oder Oberkampf verarbeitet worden ist, wohin ist das wieder gegangen, sondern das ist irgendwie einfach da. Und sie haben da ihre ersten Industrien aufgebaut und man hat es dann wieder verkauft und durch das da so ein bisschen ein Bildungsbürgertum entwickelt, wie wir es ja in der letzten Folge auch davon dann gehabt haben in Bezug auf die Revolution. Und dass du mal die Frage stellst und vor allem, dass du doch tatsächlich etwas gefunden hast mit der Familie Oberkampf, an dem man das so schön aufzeigen kann, das finde ich sehr wichtig und einfach fürs Bewusstsein.
Übrigens, falls jetzt jemand zulässt und so denkt, aber da, wo ihr jetzt da diskutiert, da bin ich ganz anderer Meinung. Oder da, wo jemand gesagt hat, stimmt doch gar nicht und so. Wir sind auch mega offen, also schreibt uns eure Meinung zu dem Thema oder schreibt uns Kritik auf die Folge, auf andere Folgen. Ihr könnt uns auf Instagram schreiben, Geschichten als Aarau Podcast oder auch per Mail. Ich weiss gerade gar nicht, wie unsere Mailadresse heisst.
geschichten.aus.aarau@gmail.com.
Okay, merci vielmals. Ich würde jetzt einen Schlussstrich ziehen unter die Folge.
Ja.
Ich hoffe, ich habe dich nicht erschlagen mit all diesen Ausflügen um die halbe Welt.
Ja, ich glaube, das war fast unumgänglich gewesen, um mal. Es ist eine Geschichte mit vielen Zusammenhängen, schon auch aus ganz praktischen Gründen, wo da die Fäden von Bern, von Indien, von Frankreich, England in Aarau dann auch zusammengelaufen sind und sich begegnet sind. Und ich glaube, das ist sichtbar geworden und ich hoffe, mit diesen Thesen, wie du sie jetzt auch ein bisschen aufgebaut hast, hat man das Spektrum noch ein bisschen erweitern können. Mhm. Danke vielmals. Ich finde es sehr gut, sehr coole Folge.
Danke, Simon. Wir loben uns auch gegenseitig gerne auch selber und das ist auch wichtig. Tschüss, Simon, und bis zum nächsten Mal.
Ciao, Manuel. Danke.
Albert Danner, der Schweizer Historiker, wo viele. Oder nein. Der Schweizer Historiker. Der Schweizer Historiker, der Albert.